Radio 1. 10 Stunden, 10 Frauen. Am Internationalen Frauentag mit der Schauspielerin Maren Eggert.
Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, heute diese eine Stunde hier zu übernehmen auf Radio 1. Eine tolle Aktion und Sie können sich freuen auf Dirigentinnen und Direktorinnen und auf Musik natürlich. Und als erstes habe ich mitgebracht einen Song von einer Frau, die nicht nur Musikerin ist, sondern auch Schriftstellerin und eine tolle Fotografin. Stolze 75 Jahre alt dieses Jahr, Patti Smith mit When Doves Cry.
Dig if you will the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Come on, darling, can you picture this? If you will, a courtyard, an ocean of violets so blue. Animals strike curious poses. They feel the heat between me and you.
You just see me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. He never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
Butterflies all tied up. Don't make me chase you. Even doves have pride.
You just leave me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
Internationalen Frauentag. 10 Stunden, 10 Frauen.
Guten Morgen, Hanna. Ich habe Ordnung geschaffen. Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen.
Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre.
Für die Rolle der Alma, die testen soll, ob ein Androide der perfekte Lebens- und Liebespartner sein kann, in dem Film Ich bin dein Mensch, bekam Maren Eggert letztes Jahr den Silbernen Bären und den Deutschen Filmpreis. Der Film schaffte es sogar auf die Shortlist der Oscars. Geboren wird Maren Eggert in Hamburg und ihr Weg ist, wie sie selbst sagt, erschreckend geradlinig. Theater AG, freie Gruppen, dann Schauspielschule in München und ab auf die Bühne und Leinwand. In die Fernsehherzen spielte sie sich zum Beispiel als Polizeipsychologin Frieda Jung im Kieler Tatort. Sie liebt Musik und singen kann sie auch.
Du hast im Haar, la la la, la 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 la, Metal.
Maren Eggert und die Band Erdmöbel, aber manchmal singen auch andere über sie. Marc Scheibe zum Beispiel.
Warum bist du nur so schön, so schön? Warum kann man dir nicht widerstehen?
Seit mehr als 10 Jahren gehört Maren zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin. Liebt ihren ganz echten, menschlichen Lebenspartner, den Schauspieler Peter Jordan und die beiden gemeinsamen Kinder. Radio 1 sagt, herzlich willkommen Maren Eggert, jetzt für eine Stunde auf Radio 1.
Ja, da sage ich danke Radio 1, dass ich hier sein darf. Danke für diesen tollen Einspieler. Ich bin ganz beschämt. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier Gastmoderatorin sein zu dürfen. Ich habe gerade einen Film gedreht auf einer kleinen Insel. Da gab es kein Internet und kein Fernsehen. Und ich habe Radio wirklich wieder sehr zu schätzen gelernt. Und habe mein kleines Radio, was ich dabei hatte, hat mich sehr glücklich gemacht. Ja, und heute ist ein besonderer Tag, wie wir wissen, Weltfrauentag. Und ich darf mit tollen und von mir bewunderten Frauen sprechen. Ich habe natürlich gut nachgedacht, wer das sein soll. Und ich freue mich, dass ich nachher noch mit einer der tollsten deutschen Dirigentinnen sprechen darf. Frauen sind auch in diesem Beruf immer noch in der Minderheit. Und außerdem habe ich eine Schuldirektorin eingeladen, denn die Leistung der Schulen in den letzten 2 Jahren Corona hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und als drittes hat, und es freut mich wirklich sehr, Claudia Roth zugesagt, heute mit mir zu telefonieren. Denn sie ist zurzeit in Frankreich auf dem Treffen der europäischen KultusministerInnen.
Ich liebe die Träumer, die Aufbruchsgeister, die Überallsamen erkennen, die Fehlschläge nicht zu ernst nehmen und immer das Gute benennen. Nicht die, die die Zukunft auswendig kennen, Begeisterung als Naivität anschauen und dir ihre altbekannten Ängste als Ratschläge verpackt um die Ohren hauen. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich liebe die, die den Einfall ausprobieren, der Erfahrung ein Schnippchen schlagen, zwischen Misserfolgen heil hindurchschlängeln und deren Augen leuchten, wenn sie fragen. Nicht die, die denken, es lohnt sich doch nicht, die alles schon immer gewusst haben, die sagen, wozu, es macht doch keinen Unterschied, und ihre Neugier mit Erfahrungen begraben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich liebe die, die staunen können über die Blume auf dem Schrott, die lieber im Jetzt als im Morgen leben und die einfach austreten aus dem Trott. Nicht die, die im Vielleicht und im Irgendwann vergraben und sich mit grauem Trübsinn ganz einbalsamiert haben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Wann strahlst du? Wann strahlst du?
Ich will kämpfen wie eine Löwin, hat die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen neulich in einem Interview gesagt. Und so kennt man sie auch als Kämpferin, als Politikerin, als Vizepräsidentin des Bundestages, als Grünen-Chefin. Kämpferisch ist sie immer gewesen. Claudia Roth ist heute unterwegs in Frankreich, denn dort findet gerade ein Treffen der europäischen KultusministerInnen statt. Jetzt ist sie für uns extra rechts rangefahren. Und ich begrüße Claudia Roth am Frauentag auf Radio 1. Frau Roth.
Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich und alle Frauen, die zuhören und Männer natürlich auch, können Sie was lernen.
Wo finden wir Sie denn jetzt gerade? Wo sind Sie denn rechts rangefahren?
Die Konferenz, die wirklich sehr, sehr gut war, war in Angers. Das ist an der Loire. Da hat die französische Ratspräsidentin, das ist die Kulturministerin, eingeladen. Und es waren tatsächlich aus ganz vielen europäischen Ländern, Mitgliedsländern, die Kulturminister oder Ministerinnen da. Und es war eine besonders bewegende Versammlung oder Konferenz, weil natürlich alles überlagert die grauenhafte, entgrenzte Gewalt, der Terror in der Ukraine. Und das hat uns auch sehr beschäftigt.
Jetzt ist die Konferenz abgeschlossen?
Ja, und jetzt bin ich auf dem Weg nach Köln und morgen findet wieder eine Konferenz statt, und zwar die Konferenz der Kulturminister der Bundesländer, also der deutschen Bundesländer, und das ist mein erstes Treffen mit den KulturministerInnen der Bundesländer, und da wird dann über Schwerpunkte geredet und was jetzt ansteht und ganz sicher auch Fragen thematisiert werden, die mit dem heutigen Tag was zu tun haben, was die Rolle von Frauen in der Kulturpolitik angeht oder in der Kultur als solche angeht. Also da, glaube ich, haben wir einige Themen, die auf der Tagesordnung stehen.
Hatten Sie denn persönlich heute schon Gelegenheit, so für den Frauentag etwas Platz in Ihrem Leben zu haben? Haben Sie schon ein bisschen feiern können?
Feiern? Nein, muss ich Ihnen wirklich sagen. Ich habe das vorher auch in der Rede oder in einem Beitrag gesagt, dass wir gestern Abend ein sehr, sehr schönes Abendessen in einem Schloss hatten, wo die Roseline, das ist die Präsidentin, die französische Kulturministerin, eingeladen hat. Und dann gehst du zurück in dein Hotelzimmer und machst den Fernseher an und dann fängst du einfach an zu weinen, weil du es nicht aushältst, diese Bilder. Und heute Morgen war es ganz genauso. Und wir haben gemeinsam auch festgestellt, dass es ja auch und vor allem Frauen sind und Kinder sind, die Opfer werden, dass Frauen ganz besonders eine vulnerable Gruppe ist in Gewaltsituationen und jetzt in diesem Krieg auch.
Konnten Sie denn erste Beschlüsse fassen, was Sie tun könnten, was man tun könnte, was Sie zum Beispiel auch für die ukrainischen KünstlerInnen tun könnten?
Also sind gemeinsam ist überlegt worden, was kann getan werden. Ich habe ja in der letzten Woche, einen Tag nach dem Putins Regime den Krieg begonnen hat, 1 Million Euro aus meinem Haushalt zur Verfügung gestellt und habe gesagt, so, damit versuchen wir jetzt ein Programm aufzubauen, und das läuft auch schon, wo wir Künstlerinnen aus der Ukraine aufnehmen, wenn sie zu uns kommen, KünstlerInnen, JournalistInnen, auch Wissenschaftler, dass sie ihre Stimme nicht verlieren, dass sie weiterarbeiten können, wenn es ihnen in der Ukraine nicht mehr möglich ist. Dieses Programm wird jetzt auch von Frankreich gemacht. Also Frankreich hat auch 1 Million zur Verfügung gestellt. Die Niederlande überlegen, andere Länder haben gesagt, ja, sie werden nachziehen. Zweitens habe ich letzte Woche einen Appell gestartet an alle Theater, an alle Kultureinrichtungen, Konzertsäle, Museen. Gebt den ukrainischen, gibt der ukrainischen Kultur einen Raum, eine Stimme. Und am Sonntag war tatsächlich in Paris eine Veranstaltung, wo Schauspielerinnen, Autoren, SchriftstellerInnen aus ganz unterschiedlichen Ländern, aus 17 unterschiedliche KünstlerInnen haben Texte vorgelesen und vorgetragen von ukrainischen Künstlern und Künstlerinnen. Das ist auf jeden Fall der Versuch einer moralischen Unterstützung, um zu sagen, wir lassen euch nicht allein, wir denken an euch und wir geben eurer Kultur, eurer Literatur, eurem Kulturerbe, was ja von Putins Regime jetzt auch angegriffen wird, einen Platz. Und der letzte Punkt, ab morgen gibt es bei mir im Kulturministerium eine sogenannte Ukraine-Taskforce, wo 4 Menschen sitzen und helfen zu koordinieren. Denn es kommen ja Anfragen von Autorinnen, die sagen, wir würden gerne helfen, wir würden gerne spenden, wir würden gerne aufnehmen, helft uns. Also das ist sozusagen der Versuch, eine Koordination hinzubekommen.
Das klingt wirklich toll. Das klingt, als ob wirklich viel in Bewegung ist und Sie sehr viel mobilisieren. Vielen Dank dafür. Frau Roth, zum Schluss würde ich Sie gerne noch fragen. Ich bin für diesen Radio 1 Frauentag gefragt worden, wer meine Vorbilder sind. Sie sind mir in den Sinn gekommen. Können Sie mir vielleicht kurz etwas darüber sagen, wer Ihre Vorbilder sind?
Da gibt natürlich ganz mutige Frauen in der Politik, aber ich muss Ihnen sagen, mein wirkliches Vorbild ist meine Oma, die natürlich schon lange nicht mehr lebt. Aber Oma Franziska Frank war ein wunderbarer Mensch. Sie war ganz klein, kugelrund. Und sie hat gesagt, Claudi, auf Schwäbisch hat sie gesagt, Claudi, mir kann es doch gar nicht gut gegangen, wenn es meinem Nachbarn schlecht geht. Also mir kann es doch nicht gut gehen, wenn es meinem Nachbarn schlecht geht. Und das ist eigentlich die allerbeste Beschreibung von Nächstenliebe, dass mein eigenes Wohlbefinden immer davon abhängt, dass andere Menschen nicht leiden, dass Frauen nicht gedemütigt werden, dass Frauen nicht Gewalt angetan werden, dass geflüchtete Menschen wie Menschen behandelt werden und aufgenommen werden. Und deswegen ist in meinem ganzen Leben tatsächlich meine Oma Franziska Frank mein ganz, ganz großes Vorbild.
Frau Roth, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Reise nach Köln und bis bald. Vielen Dank.
Danke, liebe Maren Eckert, und auch Ihnen alles Gute. Und wir vergessen die Menschen in der Ukraine nicht, denn Vergessen tötet.
No is the greatest resistance. No to your nothing existence. No is a walk, no small talk. No, I don't think it looks better. Yes, we are stronger together. But no is a power. Any time, any place. No, I won't die on your floor. No, I'm not righteous anymore. No, I don't fit in your pocket. I won't shave everything off, I'm not 12. Yes, I'm gonna put in the hours. No to your ivory towers. No's gonna start a war. I said die if you think it's worth fighting for. Everybody twist for me. Well, come on and crack your knees, honey. Nobody's tiny dancer. No, it's not always for the best. People run off just because they can. Yes, I am the same as him. No, I don't feel like celebrating. Yes, it's true what they say sometimes. No to protein shakes and mirrors. Yes to running at night fearless. No dying to get skinny, trust me. No
to consuming the digital narratives. No to the pointless comparatives. These people mostly hate themselves. I've been one of them. You have my word. Everybody twist for me.
Radio 1 am Internationalen Frauentag. Frauen, die wir feiern.
Unsere Schulen werden zurzeit hart auf die Probe gestellt. 2 Jahre Corona-Ausnahmezustand und jetzt Krieg in der Ukraine. Täglich versuchen die Schulen, Antworten zu finden für unsere Kinder und ihnen einen halbwegs normalen Schulalltag zu ermöglichen. Dennoch, fast nichts ist normal zurzeit für unsere Kinder. Familien können ein Lied davon singen. Tests, Masken, Distanzlernen, Quarantäne, alle Beteiligten waren stark gefordert. Ich habe selbst 2 kleine Kinder und weiß, wovon ich rede. Ich habe mir deshalb gewünscht, von einer Schuldirektorin zu erfahren, wie sie es schafft, durch diese Zeiten durchzusteuern. Und ich freue mich, dass wir heute feiern können, Frau Kerstin Hagedorn. Hallo, Kerstin Hagedorn.
Guten Tag.
Sie sind Schulleiterin der Evangelischen Schule Berlin-Mitte. Ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns im Studio von Radio 1 sind.
Dankeschön für die Einladung, Frau Eckert.
Wir stecken immer noch mitten in der Corona-Krise drin, aber wenn Sie schon mal zurückblicken, Distanzlernen, ständig neue Regeln, Debatten über Debatten, was war für Sie das Herausforderndste an dieser Corona-Krise?
Das Herausfordernde war die Flexibilität, die wir ständig haben mussten. Also so, es gab ja verschiedene Stufen hier in Berlin. Also so mal gelb, mal rot, dann wieder grün. Und das heißt natürlich immer, die Schulorganisation muss immer umgestellt werden. Also so Stundenpläne müssen neu geschrieben werden, beziehungsweise Abläufe von Unterricht von normalem Unterricht bis hin zu Unterricht eben im Lockdown. Also die Kinder anders zu erreichen. Und trotzdem dabei bestimmte Strukturen beizubehalten, denn das, glaube ich, ist das Wichtigste für Schülerinnen und Schüler. Also, dass sie einfach eine normale Unterrichtsstruktur oder die Struktur, die sie kennen, in irgendeiner Form einfach wiedererkennen.
Und diese Flexibilität oder diese Forderung nach Flexibilität muss ja auch an die Schüler und auch an die Eltern weiter vermittelt werden. So, können Sie dazu noch kurz was sagen?
Ja, also so, ich glaube, das ist sozusagen so auch das Wichtigste, die Kommunikation in dem ganzen Prozess. Also, dass man ganz viel, also so mit Eltern, mit den Kindern im Gespräch bleiben muss und das also auch wirklich immer regelmäßig kommunizieren muss. Also, was jetzt umgestellt wird von einem zum anderen Tag. Und das ist, glaube ich, genau das Herausforderndste, was vorher nicht war. Also so, dass so ganz schnell reagiert werden musste. Also sonst hatte man ein halbes Jahr, ein Jahr, Rahmenpläne haben sich verändert und man hat lange Zeit, um das alles einzusteuern. Und hier ging es manchmal von einem zum anderen Tag. Also mussten Veränderungen geschaffen werden. Es mussten Eltern mitgenommen werden, die Kinder, die Kollegen auch. Also so alles musste im Prinzip dann auch mitgenommen werden. Und das ist vielleicht so das Herausforderndste auch gewesen.
Die Kinder müssen dabei ja, genau, haben Sie gerade gesagt, dabei mitgenommen werden. Wie glauben Sie, haben Sie es geschafft, weiter Freude an der Schule zu vermitteln für die Kinder? Viele Kinder haben ihre MitschülerInnen und LehrerInnen nur mit Maske kennengelernt. Wie macht man das da? Also Schule ist ja nicht nur Bildungsvermittlung, sondern irgendwie soll ja auch ein Ort sein, der Freude macht und Sinn macht.
Also das, glaube ich, ist wirklich das Herausforderndste auch mit gewesen. Also ich habe ja schon gesagt, also Strukturen beizubehalten, das war uns zumindest an unserer Schule, ich bin an einer Grundschule, und ganz wichtig und gerade für die ganz Kleinen, Strukturen erstmal kennenzulernen, aber auch bestimmte Rituale einfach beizubehalten. Also ich komme aus einer Schule oder wir arbeiten sehr frei, wir haben Wochenplanarbeit, Lernbüros im Prinzip und wir haben versucht, dieses abzubilden in eine digitale Form, also so mit denen, und haben, so dass die Kinder bekannte Sachen, die sie einfach kennen, also Wochenplanarbeit in digitaler Form oder bis dahin, dass wir tatsächlich Fasching letztes Jahr digital gefeiert haben und den Kindern damit ein bisschen Normalität und Freude auch gebracht haben. Also jeder saß vor seinem Bildschirm und hat sich verkleidet und wir haben Fasching gemeinsam gefeiert.
Trotzdem bleibt ja zu befürchten, dass bei den Kindern etwas übrig bleibt von dieser Zeit. Folgeschäden, wie schätzen Sie das ein? Was werden wir auf Kinderseite noch feststellen von dieser Zeit?
Also das soziale Lernen, das hat tatsächlich also so wahrscheinlich, also gerade bei den ganz Kleinen, also ist das ein Lernprozess, der vielleicht erst nachgeholt werden muss. Also dieses gemeinsame Lernen, also so, dass man in einer Klasse lernt, das haben ja, Sie haben es ja vorhin gesagt, also so Kinder, die letztes Jahr eingeschult worden sind, überhaupt nicht gelernt. Also die sind ja sofort in den Lockdown gegangen. Und das macht einfach ein bisschen Mühe, ne? Also in den nächsten Jahren zu schauen. Und so ganz absehen kann ich das, glaube ich, auch nicht, was im Prinzip da jetzt noch auf uns zukommen wird. Also so für die Generation, die dann da mal sagt, also so, sie ist in die Schule gekommen und hatte nur eine Maske vor dem Mund. Das kann ich Ihnen jetzt noch gar nicht ganz genau beantworten.
Ja, natürlich nicht. Man fragt sich das nur manchmal nicht. Ja, jetzt kommt noch eine Krise obendrauf mit der Ukraine-Krise. Ich weiß von meinen Kindern, dass Kinder sofort Fragen stellen und man muss Antworten parat haben. Wie gehen Sie mit dieser Ukraine-Krise in Ihrer Schule um?
Das ist, also die haben nicht nur Sie gefragt sozusagen, sondern die haben auch uns gefragt. Also die Pausengespräche waren da und wir haben das aufgegriffen, also so ganz, ganz schnell im Prinzip und ganz unkonventionell. Das ist vielleicht auch das Rezept, unkonventionell sofort aufgreifen, also bestimmte Themen mit den Kindern besprechen. Wir hatten eine Schülerversammlung einberufen, damit die Schülervertretungen auch überlegen können, was können sie ganz konkret tun. Dann einmal ist das Sprechen, aber auch das Handeln ganz wichtig für die Kinder. Wir werden eine Spendenaktion jetzt ab morgen starten. Es gab auch, ich komme von einer konfessionellen Schule und das heißt, wir haben Schulgottesdienste regelmäßige und wir haben unseren letzten Schulgottesdienst dann diesem Thema mitgewidmet. Es ging eigentlich um den Aschermittwoch, um Versöhnung und Frieden, aber es passte sehr gut, also die Kinder der Ukraine, und wir haben einen tollen Gottesdienst in der Marienkirche feiern können mit den Kindern und es war sehr beeindruckend und wir konnten singen, zwar hinter Masken und mit Abstand, aber das ist sozusagen so, das sind so Dinge, die wir aufnehmen von den Kindern, um das zu verarbeiten.
Das ist schön zu hören, dass Religion immer noch etwas sein kann, was Sinn stiftet und Struktur bietet für die Kinder. Werden Sie eine Willkommensklasse haben an der Schule?
Wir haben eine Willkommensklasse und zwar seit der letzten Krise schon. Wir haben die also seit über 7 Jahren schon bei uns an der Schule und wir haben die auch niemals geschlossen, die Willkommensklasse. Die wird sicherlich jetzt aufgefüllt werden und wir werden schauen, also so, ob wie wir da an dieser Stelle auch unseren Beitrag leisten können.
Frau Hagedorn, unsere Zeit ist leider schon wieder um. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier bei uns ins Studio gekommen sind und wünsche Ihnen einfach viel Glück für die nächste Zeit, viel Kraft. Machen Sie weiter so. Danke.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Engert.
Partner, they'd be your partner, and your
Das Radio 1 Fragen-Bingo. Drei aus dem Hut.
So, jetzt hat auch meine Stunde geschlagen und ich muss wie alle vor mir drei Fragen aus dem Hut ziehen. Und ich fange jetzt damit an, einfach mal frisch von der Leber weg. Und zwar, muss ich auch Augen zumachen, vielleicht nicht, dass hier irgendwas. So, ich habe die erste Frage gezogen und sie lautet: Auf wessen Schultern stehst du? Ohne wen wärst du nicht dort, wo du bist? Und das kann ich ganz klar beantworten mit meiner Familie und vor allem meine Eltern. Ich hatte eine sehr glückliche, sehr behütete Kindheit. Ich hatte Gelegenheit, alles machen zu können, was ich mir gewünscht habe, was ich machen wollte. Ich wurde immer unterstützt und vielleicht kann ich mich an dieser Stelle auch mal kurz dafür bedanken. Und jetzt ziehe ich ganz schnell die zweite Frage. Und da kommt sie. Siehst du dich selbst als Vorbild? Und wenn ja, wie fühlt sich das an, selbst Vorbild zu sein? Ich kann dazu nur sagen, ich finde ja generell, immer nichts Besonderes an dem, was ich tue. Ich kriege nur gespiegelt, dass durchaus sich andere an dem orientieren, was ich tue. Was ich als Künstlerin tue, das macht mich natürlich sehr stolz und freut mich sehr. Aber mit so einer Vorbildfunktion, muss ich ganz ehrlich zugeben, hadere ich immer so ein bisschen. Also, weil ich sehr schwierig finde, jungen Menschen etwas auf ihre Fragen zu sagen, so, weil ich immer ein bisschen denke, naja, vielleicht fahren sie besser damit, das einfach selber rauszufinden. Jetzt kommt die dritte Frage und da kommt sie. Welches Alter hättest du gerne für immer? Oh Gott, diese Frage. Also ich bin ja davon überzeugt, dass ich einfach 27 bin und zwar immer. Also ich war auch, bevor ich 27 war, schon 27 und ich bin es jetzt immer noch und dabei bleibt's. Dankeschön. Und jetzt kommt mein nächster Song, den ich mitgebracht habe und der ist von Aldous Harding. Denn ich finde es wichtig, in diesen Zeiten Musik zu hören, die einen kurz aus allem etwas rausholen kann, bei der man sich entspannen kann. Eine Stimme, die einen an die Hand nehmen kann. Und das ist für mich Aldous Harding und ich habe mitgebracht The Barrel. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hut. The water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the favorite to the egg. I'm not getting let alone. I'm not getting wet.
show the ferret to the egg. I'm not getting let alone.
Hallo, ich bin Maren Eckert und Sie sind gerade mit mir bei Radio 1 auf dem Frauentag. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Ich kann mal kurz erzählen, ich drehe gerade einen Film, einen neuen Film, mit dem Titel Kein Wort, und ich spiele dort eine Dirigentin, die, wie das bei Künstlern so ist, sehr tief in einer kreativen Phase steckt und darüber ihren 14-jährigen Sohn etwas aus den Augen verliert und droht, die Verbindung zu ihm zu verlieren. Sie entscheidet sich natürlich dann für ihren Sohn und für die Verbindung zu ihrem Sohn, und über dieses wieder neue Begegnen öffnen sich auch wieder neue Türen für die Musik, und ja, ist ein sehr schönes Projekt, und ich habe dafür auch ein bisschen geübt, natürlich Dirigentin zu sein, und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt gleich mit einer echten Dirigentin sprechen darf über ihren Beruf, und das ist Johanna Malwitz, und sie ist eine der tollsten und erfolgreichsten Dirigentinnen, die wir im Moment haben. Zur Saison 23/24 wird sie Chefdirigentin des Konzerthauses hier in Berlin werden. Ja, und gleich spreche ich hier mit ihr auf Radio 1.
You think about it all the time.
Ja, ich habe es gerade kurz erzählt. Ich habe mich für meinen neuen Film mit dem Beruf der Dirigentin beschäftigt. Natürlich konnte ich da nur ansatzweise nachvollziehen, wie komplex und schwierig dieser Beruf ist. Und natürlich konnte ich auch nicht erleben, wie hart es in der Realität sein muss, sich in diesem Beruf durchzusetzen, der leider auch immer noch eine Männerdomäne ist. Umso mehr freut es mich, dass jetzt Joanna Malwitz hier ist. Frau Malwitz ist Star-Dirigentin und sie ist die derzeit vielleicht berühmteste und beste deutsche Dirigentin, die wir haben. Mit 27 Jahren war sie die jüngste Generalmusikdirektorin Europas. 2019 wurde sie zur Dirigentin des Jahres gewählt. In der nächsten Saison wechselt sie ans Konzerthaus Berlin. Zurzeit ist sie noch in Nürnberg und dort auch gerade mitten in den Proben. Frau Malwitz, danke, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, natürlich, gerne.
Können Sie uns vielleicht ein bisschen erzählen, was hat Sie selber zur Musik gebracht? Welches ist Ihr Instrument beispielsweise? Können Sie dazu ein bisschen was erzählen?
Die Musik war tatsächlich einfach immer da. Das Klavier stand bei uns zu Hause und ich habe Klavier gespielt, seit ich 3 bin. Geige dann auch, seit ich 5 bin. Aber diese Entscheidung, wirklich mein Leben mit der Musik zu verbringen und dann diesen etwas merkwürdigen Beruf hier auch einzuschlagen, der kam erst später. Denn ich stamme nicht aus einer richtigen Musikerfamilie in dem Sinne. Und symphonische Musik, Orchester, Opern, das habe ich dann erst als Teenager kennengelernt. Und das war dann auch für mich der Moment, in dem für mich feststand, einfach an bestimmten Werken, als ich die ersten Schubert-Sinfonien entdecken durfte und die ersten Wagner-Opern, da dachte ich, ich muss mein Leben mit dieser Musik verbringen und dafür liegt nahe, dass man dirigieren lernen muss. Und so kam das dann.
Ja, ich verstehe, aber es klingt schon so, als ob Sie aus einer musikalischen Familie kommen. Also Musik hat auch in Ihrer Familie eine Rolle gespielt.
Eine Rolle auf jeden Fall. Meine Mutter war diejenige, die mir so die allerersten Anfänge am Klavier beigebracht hat, als ich noch klein war. Aber dann hat sich das quasi so verselbstständigt und ich bin so über diese Jugendwettbewerbe und Konzerte so reingewachsen in diese Musikerwelt. Und meine Familie und meine Eltern betrachten das jetzt sozusagen von außen und kommen jetzt auch öfters in die Oper und ins Konzert. Aber das ist tatsächlich eine neue Welt doch für meine Familie.
Das kann ich mir vorstellen, das ist ja die reinste Freude. Also ich habe jetzt gerade für meinen neuen Film mich eben auch mit Musik beschäftigt, genauer mit Mahlers 5. Sinfonie. Es ist einfach, es tut so wahnsinnig gut, sich mit Musik zu beschäftigen. Ich tue das ja in meinem Beruf jetzt nicht immer, aber immer mal wieder. Und ich merke, wie auch jetzt, wenn wir reden, so wenn Sie die einzelnen Sinfonien nennen, dass ich sofort lächeln muss und das ist einfach toll ist, sich damit zu beschäftigen. Ich habe aber auch festgestellt, dass es im Beruf der Dirigentin auch sehr viel um Autorität und Durchsetzungsvermögen geht. Welche Rolle spielt das bei Ihnen?
Also ich denke, dass Autorität nichts ist, was man einfach aufsetzen kann oder was man faken kann. Autorität kommt nicht von sich autoritär zu verhalten, sondern Autorität kommt allein durch 2 Dinge, durch Authentizität und durch gute Vorbereitung. Das heißt, es muss einfach am Ende einfach um die Sache selber gehen. Und so ist es auch beim Beruf des Dirigenten. Also ich muss natürlich mein Handwerk können. Ich muss das Stück in allen Ecken und Kanten vorbereitet und studiert haben. Und dann geht es in so einer Orchesterprobe. Also auch wir haben witzigerweise gerade vor 2 Wochen hier Mahler 5 geprobt und im Konzert gespielt. Und da kommt so viel zusammen, so viel Können von jedem Einzelnen der 100 Musiker, die da zusammenspielen. Das funktioniert nur mit Qualität und in dem Moment, wo jeder einfach sich um die Sache kümmert, weil die Sache ist schwer genug und dadurch kommt auch die Autorität dann von alleine sozusagen. Also man kann das nicht einfach vorgeben.
Ja, verstehe. Ich habe Sie leider noch nie live erlebt, aber ich habe mir von Ihren Auftritten etwas angeguckt. Ich muss sagen, Sie strahlen auch wirklich so die Liebe zu der Musik aus und die sind unheimlich energetisch und man spürt, dass es Ihnen um die Sache geht. Wie ist es bei Ihnen mit Emotionalität und Ratio, während Sie Musik machen? Gibt es dazu was zu sagen aus Ihrer Sicht? Weil man lässt sich ja immer wieder irgendwie von Musik auch so davontragen emotional. Oder wie ist das als Dirigentin? Da muss man ja einen klaren Kopf bewahren.
Ja, das stimmt. Da sprechen Sie was an, was wirklich, ich finde, wahnsinnig spannend ist, dieses Thema und auch gewissermaßen den Zauber ausmacht. Weil so der im Moment der Vorstellung, also wenn das Konzert losgeht, auch dann kann sozusagen die paar Prozent im Gehirn, die noch sozusagen den Überblick und die Kontrolle bewahren, die kann man nicht ausschalten. Das läuft immer mit, auch wenn man sozusagen dann zum Großteil sich einfach öffnen muss, dass man auch also sich dem aussetzen muss, dass man riskiert, sich wirklich durchlässig zu machen, offen zu machen und zu gucken, was macht der Moment mit einem, was macht das, was kommt jetzt von den einzelnen Musikern auf mich zugeströmt, und das zuzulassen. Und wiederum in den Proben, wenn man noch hart am Arbeiten ist, da ist die Verteilung natürlich noch ein bisschen anders. Da ist noch viel mehr sozusagen diese Kontrolle zu gucken, okay, es klingt noch nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle, woran liegt es? Liegt es hier am Tempo, da an dieser Note, an diesem Akzent, in welcher Gruppe, in welchem Instrument muss man was ändern? Und im Moment des Konzertes sozusagen verschiebt sich der Schwerpunkt dann auf dieses, auf das Emotionale, würde ich sagen. Aber ich glaube, die Sache ist eigentlich immer auch bei einem, also bei jeder Musik, die man studiert oder die man musiziert oder probt oder aufführt, ich glaube, sie muss immer durch den Kopf ins Herz. Wenn man einen der beiden Schritte auslässt, wird's nichts.
Das klingt total plausibel und schön für mich. Frau Malwitz, wir müssen leider schon wieder Schluss machen. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit hatten. Ich würde total gerne mit Ihnen weiter plaudern darüber, weil es irgendwie ganz tolle Punkte berührt. Berlin freut sich auf Sie. Ich hoffe, Sie freuen sich auch auf Berlin. Und Radio 1 ist glücklich, dass Sie heute hier angerufen haben. Dankeschön.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
Are you gonna see me when the light gets dark? The sun goes down over Gramercy Park. And it's become easy to hide pieces away, picking up someone in the hope that you'll stay. Cause I've been trying to be everything I think you want me to be. I've been doing all the things that I think you wanna see. I've been trying to fulfill you with your every need. Now you're falling for a person that's not even me. Said you're falling for a person that's not even me.
Die Zeit vergeht so schnell und jetzt ist die Stunde schon wieder um und ich darf meine Schlussworte sagen. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte, dass Sie mir zugehört haben, dass Radio 1 mich hier haben wollte. Und ich habe noch einen Song mitgebracht, ein Song, der auch sehr schön davon erzählt, dass die Ambitionen, die wir für das Leben haben, immer wieder am Leben selbst überprüft werden müssen. Und das ist Cat Power mit The Greatest. I'm